Dankeschön, Rainer, dass du uns den Text von letztem Sonntag nochmal gelesen hast, der uns am Ende der Predigt beschäftigt hat. Wir sind ja in unserer Predigtreihe zum Thema Gottes Geist Raum geben. Ich hatte mich für diese Predigtreihe entschieden, mich an dem Buch Veränderung zu orientieren, und das hat im Grunde so die Themen festgelegt. Und vor zwei Wochen habe ich ja dann etwas zum Thema Habsucht hier weitergegeben. Und genau in diesem Gottesdienst ist dann das Erstaunliche passiert, dass Gott sich selber zu Wort gemeldet hat. Indem er einer Person aus unseren Reihen, noch bevor die Predigt angefangen hat, diese Textstelle in den Kopf gegeben hat, Jakobus 5, Vers 4. Die Textstelle, die wir jetzt gerade im Kontext in der Lesung gehört haben. Deswegen hatte ich mich dann entschieden, letzten Sonntag diesen Text mit in die Predigt reinzunehmen. Und wir haben jetzt auch vergangenen Mittwoch, im Mittwochabends, in dem Im Glauben wachsen Treffen darüber gesprochen. Und schon letzten Sonntag und durch die Gespräche, die so stattgefunden haben, ist bei mir ganz stark der Eindruck entstanden, dass wir heute Fortsetzungen machen sollen mit diesem Thema. Das wird der erste Teil der Predigt heute sein. Und wieder ist etwas passiert diese Woche, wo Gott eine eigene Akzentuierung vorgenommen hat. Das war nicht letzten Sonntag während der Predigt oder während des Gottesdienstes, sondern es war dann am Montag. Da haben drei Leute aus unserer Gemeinde miteinander gebetet und alle drei haben Bibelstellen empfangen, genauso wie am Sonntag vor zwei Wochen. Und diese Bibelstellen, die drücken etwas für mich aus von dem, was Gott mit uns vorhat und was er uns sagen möchte. Und das wird dann Teil 2 der Predigt sein. Und ihr könnt ja mal schauen, ob sich das dann zusammenfügt. So, für den ersten Teil der Predigt, Jakobus 5, die Verse 1 bis 6. Ich hole sie nochmal auf die Folie. Ich möchte jetzt nicht zu tief drauf eingehen, weil wir es ja letzten Sonntag schon hatten. Es ist ein Gerichtswort Gottes. Gerichtsworte Gottes sind immer ein Aufruf zur Umkehr, ein Aufruf zur Veränderung. Damit es nicht so kommt, wie Gott es in seinem Gericht uns vor Augen malt, sehen wir eigentlich am schönsten beim Propheten Jona. Aber wenn die Veränderung nicht kommt, die Gott mit seinem Gerichtswort erreichen möchte, dann wird Gott selbst für Veränderung sorgen. Und das ist das Erschreckende an diesem Bibelwort, denn es beschreibt eigentlich ziemlich gut, was global in unserer Welt wirtschaftlich los ist, dass es in unserem globalen Wirtschaftssystem, wie wir so miteinander auf der Welt unterwegs sind, dass es Leute gibt, die profitieren davon und es gibt Leute, die verlieren. Und man muss ganz klar sehen, wir hier in Deutschland, wir hier im reichen Westen, wir sind die Profiteure, wir gehören zu denen dazu, sogar wenn wir selber gar nicht wohlhabend sind. Denn der allgemeine Wohlstand, den wir hier in Deutschland haben, mit der medizinischen Versorgung, mit allem Möglichen, wovon wir profitieren, dem Schulsystem und so weiter, auch mit den billigen Produkten, die wir günstig kaufen können in den Supermärkten, da profitieren wir nicht nur von der eigenen Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft hier in Deutschland, unserem eigenen, was wir beitragen können, sondern wir profitieren auch von globaler Ausbeutung, die leider stattfindet auf dieser Welt. Und die auch Mitursache ist für die Flüchtlingsbewegungen, die wir hier erleben. Es ist jetzt nicht so, denke ich mal, ich habe jetzt nicht den Einblick in jeden Einzelnen von euch und seine Lebenssituation, ich glaube nicht, dass Einzelne von uns wirklich unmittelbar andere Menschen ausbeuten. Das glaube ich nicht. Aber durch unsere wirtschaftliche Verflochtenheit hinein in das Ganze, was auf der Welt stattfindet, sind wir Teil dieses Problems. Aus Zeitgründen bin ich letztes Mal nicht drauf eingegangen, das möchte ich jetzt hier in der Predigt an der Stelle machen. Was können wir denn tun, wenn wir merken, da ist ein Missstand, da ist ein Missverhältnis, es ist nicht richtig, was hier global passiert, was können wir ändern? Was haben wir persönlich für Möglichkeiten? Eine Möglichkeit ist, wir können uns informieren. Also dieses Thema nicht ausblenden, weil es ein unangenehmes Thema ist, sondern wir können uns dem stellen. Und ich nenne einfach jetzt mal hier an der Stelle eine Internetadresse, die man sich vielleicht ganz gut merken kann. Man kann es auch bei Google direkt eingeben, diese zwei Stichworte, dann kommt man vermutlich direkt drauf. Ich habe es mal ausprobiert, bei mir hat es zumindest geklappt. www.saubere-kleidung.de ist die Webadresse oder einfach nur saubere Kleidung bei Google eingeben, wird man vermutlich darauf hingeführt. Da habe ich zum Beispiel passend zu dem heutigen Tag, wo der WM-Abschluss ist, ja, Infos gefunden über die Firmen Adidas und Nike. Die rüsten immerhin 22 der 32 Teams aus in der Weltmeisterschaft. Da stellt man dann fest, die Budgets für Marketing und Sponsoring in den letzten 10 Jahren wurden verdoppelt. Also was da umgesetzt wird an Geldern für die Fußballvereine, also für die Fußballnationalmannschaften, das Budget wurde verdoppelt für Marketing und Sponsoring. Und die Lohnkosten, zum Beispiel, wenn in Indonesien ein T-Shirt für Adidas oder Nike produziert wird, jetzt ratet mal, wie viel Prozent des T-Shirt-Preises das ausmacht, was wir hier in Deutschland für so ein T-Shirt bezahlen, was die dann in Indonesien kriegen? Prozentual? Was höre ich? 2%. Wer bietet mehr? 5. Wer bietet mehr? 10. Und wer bietet weniger? Es ist unter 1%. Es ist unter 1%. Das heißt, die Arbeitsbedingungen für die Leute, die in Indonesien schuften, unter wirklich oft menschenunwürdigen Bedingungen, die ließen sich praktisch verdoppeln, was sie verdienen. Man könnte denen ein viel besseres Leben ermöglichen. Und es würde uns dann 1% mehr kosten, ja, wenn ich das so richtig ausgerechnet habe. Die können auch auf ihren Gewinn verzichten, das machen sie wahrscheinlich nicht. Aber wenn wir als Endkonsumenten 10 Cent mehr zahlen würden für ein 10 Euro teures T-Shirt, ja, hätten die Leute doppelt so viel dort zum Leben. Ja? Verdoppelt haben sie das, was sie für Marketing und Sponsoring ausgeben. Und es sind wirklich Hungerlöhne. Ja, das ist so eine Möglichkeit, wo was passieren könnte, dass wenn man sich anfängt zu informieren, da kann man nämlich dann solche Infos kriegen. Was wir noch an Möglichkeiten haben, ist, wir können hier bei uns lokale Produkte kaufen, dann wird zumindest niemand dort ausgebeutet. Hat auch jemand dort nichts zum Leben, weil er nichts verdient, das ist dann die Schwierigkeit. Aber wir können natürlich dann besser hier auch den Leuten für ein Auskommen sorgen. Was eine Möglichkeit ist, eine andere ist, auf Fair Trade zu achten, zu schauen, dass die Sachen einigermaßen gerecht gehandelt sind. Eine absolute Garantie hat man auch nicht. Auch da muss man sich informieren. Ein ganz anderer Ansatz ist, dass wir uns versuchen, auf das Nötigste zu beschränken. Gar nicht so viel konsumieren, gar nicht immer die neueste Mode tragen müssen. Oder dass wir eben auch von unserem Reichtum was abgeben. Ein großer Online-Händler hat ja seinen Paketzulieferdienst umgestellt. Am Mittwochabend haben wir gehört, dass jemand auf die Idee gekommen ist, nach dem letzten Sonntag zu sagen, die armen Leute, die da nicht mal den Mindestlohn kriegen, wenn die ihre Pakete dann abliefern, einfach denen nochmal einen Euro oder irgendwie Trinkgeld in die Hand zu drücken, weil es einfach wirklich ja, sehr schlimm ist, was da läuft. Was wir auch tun können, das habe ich heute Morgen erlebt bei unserem Gebetstreffen vor dem Gottesdienst. Wir sind da reingekommen, wurden vom Geist Gottes so reingeführt, ja wirklich für die Politik zu beten, für unsere Gesellschaft, für die Mächtigen, die Entscheidungen treffen. Dass wir da die Möglichkeit nutzen, die Gott uns gegeben hat. Gebet ist ein ganz mächtiges Werkzeug. Und je mehr Christen in Deutschland sich dafür eins machen, für die Veränderung der Verhältnisse zu beten, desto mehr kann passieren. Im kleinen Bereich können wir auch was tun. Modernes Wort wäre multiplizieren, mit anderen darüber reden, ins Gespräch kommen, es nicht ausblenden. Nicht darüber schimpfen, was alles schlecht läuft, sondern zu gucken, ja, was können wir denn ändern? Wo können wir denn ansetzen? Was haben wir für Möglichkeiten? Und da gibt es zum Glück Organisationen, die Informationen bereitstellen oder Kampagnen durchführen. Da kann man sich dann informieren. Ich habe ja vorhin schon die Webadresse gesagt, www.saubere-kleidung.de. Das Problem bei dem Ganzen ist natürlich, als Einzelner hat man immer so das Gefühl, was ich jetzt mache, ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und es wird diese Probleme nicht wirklich verändern können. Wenn ich mir so einen heißen Stein vorstelle und da tropft ein Tropfen drauf und dann ist der schnell verdampft, ist nicht viel passiert. Aber wenn ständig ein Tropfen nach dem anderen auf diesen heißen Stein geht und wenn es genügend Tropfen sind und wenn es nicht abreißt, diese Tropfenkette, irgendwann wird dieser Stein aus sich raus nicht mehr die Energie haben, weiter heiß zu sein, sondern werden die Tropfen tatsächlich gewinnen können. Und da möchte ich uns Mut machen, alles Richtige tun, das wir machen, wo wir was Richtiges tun, es hat seine positiven Auswirkungen in dieser Welt. Und auch wenn sie anfangs noch so unscheinbar sind, steter Tropfen höhlt den Stein, ist so ein anderes Sprichwort. Und das ist etwas, ja, wo wir gucken müssen, wie Gott uns da führt, um zu entdecken, was wir persönlich tun können und was unser Herr von uns möchte, wo wir tätig werden können. Soweit das Hoffnungsvolle. Jetzt die andere Seite, die Kehrseite der Medaille. Wir wissen nicht, wie es tatsächlich sich entwickeln wird, ob die positiven Kräfte stark genug werden, um eine Veränderung herbeizuführen, sodass das in diesem Bibelwort anklingende Gericht Gottes uns erspart bleibt. Die Befürchtung ist ja schon ganz groß, dass die Gegenkräfte gegen grundlegende Veränderungen in unserem gesellschaftlichen Kontext, nicht nur hier in Deutschland, sondern weltweit, bei den reichen Nationen, dass diese Gegenkräfte zu stark sind, weil die Mächtigen zu sehr profitieren von dem Ganzen, was in unserer Welt abgeht. Und letztlich wir Kleinen auch mit dranhängen, zumindest hier in Deutschland, wir profitieren ja auch davon, dass wir günstig einkaufen können. Und es steht zu befürchten, dass die Veränderung, die notwendig wäre, um weltweit für Gerechtigkeit zu sorgen, dass das tatsächlich nur über einen großen Kollaps gehen wird. Einen Zusammenbruch unseres ganzen Weltwirtschaftssystems. Wenn es soweit ist, dann hoffe ich, dass wir es begreifen können als ein Eingreifen Gottes, das nicht gegen uns Menschen gerichtet ist, sondern dass es für uns Menschen ist. Nämlich für all die Schwachen, für all die Verlierer, für all die, die in unserem ganzen System auf der Strecke bleiben. Und wenn wir uns jetzt vor Augen halten, was gerade wieder mit dem Schiff auf dem Mittelmeer los ist, wie wir reichen westlichen europäischen Länder, ja, wirklich Menschen verrecken lassen. Diese Gefahr, ja, uns dieser Gefahr aussetzen, dass das auf uns zurückfällt. Dass Menschen, die in Not sind, dass wir wirklich menschenunwürdig mit ihnen umgehen. Es entscheiden natürlich die Mächtigen, die Verantwortungsträger unserer Gesellschaft. Wir können als kleine Leute nichts machen, aber sie repräsentieren uns. Und damit hängen wir mit drin in diesem Boot. Und jetzt die spannende Frage, und damit komme ich zu der Überschrift über diese Predigt. Was wird sich in der Situation, falls sie eintritt, was ich sehr hoffe, dass es nicht passiert, aber es steht zu befürchten, dass es irgendwann passiert, dass dieser Kollaps kommt, dieser grundlegende Zusammenbruch unserer ganzen Systeme, dann ist die Frage, was zeigt sich, was in unserem Herzen ist, ganz persönlich, bei jedem Einzelnen von uns. Wie ist unsere Herzenssubstanz beschaffen? Werden wir dann jammern und wehklagen über das, was wir alles verloren haben, was uns durch diesen Zusammenbruch genommen ist? Oder zeigt sich in unserem Herzen in der Tiefe, dass wir wissen, dass wir von Gott gehalten sind, dass er da ist und dass er uns auch durch dieses Gericht hindurchführen wird und hindurchtragen wird, dann wird sich zeigen, ob wir in diesem Gericht Gottes wirklich die Notwendigkeit erkennen, dass eine Korrektur dran war, weil einfach himmelschreiendes Unrecht da ist. Und dann wird sich zeigen, ob wir, wenn wir von Gott gehalten und getragen sind in so einer schwierigen Situation, ob wir dann in der Lage sind, auch die damit verbundenen Möglichkeiten und Chancen zu nutzen. Denn in so einer Situation des wirtschaftlichen Zusammenbruchs werden die Menschen wieder anfangen, nach Gott zu fragen. Zumindest viel mehr. Nicht alle, aber es werden sich deutlich mehr Menschenherzen für Gott öffnen, als wir es im Moment gerade erleben. Zeig mir mein Herz. So habe ich die Predigt überschrieben. Zeig mir mein Herz. Ich halte das für eine obergeniale Bitte an Gott. Gott, offenbare, was ist wirklich die Substanz in meinem Herzen? Zeig mir, was wirklich die grundlegenden Werte meines Lebens sind. Zeig mir, Gott, was in mir steckt, was mich im tiefsten antreibt. Damit ich erkenne, was ich für eine Antwort haben möchte auf die Frage, ja, was soll mein Leben eigentlich bewirken in dieser Welt? Was soll von mir bleiben, wenn ich mal hier wieder weg bin? Und was soll Gott über mein Leben sagen können? Und ich glaube, das ist die ideale Bitte für beide Varianten, über die ich vorhin gesprochen habe. Für die gemäßigte Variante, also wenn es jetzt keine grundlegende Änderung jetzt irgendwo gibt in unserer Gesellschaft, also es bleibt alles so, wie es ist, aber wo ich weiter ein Tropfen auf den heißen Stein sein möchte, da ist es eine ganz gute Bitte, wenn Gott zeigt, ja, wo bin ich vielleicht habsüchtig, wo bin ich noch materiell orientiert, ja, wo bin ich auf mich selber fixiert und mein Wohlergehen, und zu merken, wie Gott mir mein Herz zeigt und ich merke, wie sich mein Herz mehr und mehr öffnet für das, was in dieser Welt los ist. Und ich Gott am Fragen bin, was kann ich mit meinem kleinen Beitrag leisten, mit dem Tropfen auf den heißen Stein, wo kann ich ganz gerne ein Tropfen auf den heißen Stein sein, weil ich weiß, es ist mein Beitrag, den ich leisten kann. Die Bitte, zeig mir mein Herz, kann aber auch für die anspruchsvolle Variante sehr hilfreich sein, wenn nämlich dann wirklich alles zusammenbrechen sollte, dann ist es wirklich wichtig, dass wir fest in Gott verankert sind, weil wir sonst vielleicht vom Glauben abfallen können. Soweit der erste Teil der Predigt. Bitte zeig mir mein Herz. So habe ich versucht, die beiden Teile der Predigt, Fortsetzung vom letzten Sonntag und das, was dann am Montag kam, miteinander zu verbinden. Diese drei Bibelstellen, die möchte ich jetzt der Reihe nach mit euch durchgehen. Und ich habe mich entschieden, es in diesem Gottesdienst zu machen, weil es noch ganz frisch ist. Ich möchte es mit euch teilen. Und dann möchte ich mit euch schauen, ja, was Gott uns da zu sagen hat. Ob das wirklich das Reden Gottes war und auch für uns gemeintlich was zu bedeuten hat. Die erste Stelle steht in Jeremia 12, Vers 5. Also diese drei Bibelworte sind auch wieder so gekommen, dass die Leute nicht wussten, was da drin steht. Sondern die hatten eine Bibelstelle im Kopf, gucken nach und das Ergebnis seht ihr dann jetzt hier. Erste Bibelstelle, Jeremia 12, Vers 5. Ich staune immer wieder, was es so alles für Aussagen in der Bibel gibt. Ich werfe mich manchmal weg, wo ich denke, ey, es ist klasse, immer wieder für eine Überraschung gut. Da sagt Gott seinem Propheten Jeremia, mit Fußgängern, ja erst bist du gelaufen. Schon haben sie dich erschöpft. Wie wirst du wetteifern mit Rossen? In friedlichem Land nur meinst du dich sicher. Wie wirst du es machen im Hochwuchs des Jordans? Ich denke, es ist klar. Ich habe bewusst die Übersetzung von Martin Buber genommen, weil die so ein bisschen das Hebräische mehr so aufleben lässt, wie es im Hebräischen dasteht. Aber dieses, man ist unterwegs und wird dabei schon müde beim Spaziergang, wenn man als Fußgänger unterwegs ist. Und eigentlich geht es darum, ja, mit Rossen, also mit Pferden, die im Galopp sind, ja, mithalten zu können. Ja. Oh, funktioniert ja gar nicht. Ja. Oder dieses, mir geht es nur gut, wenn ich in einem sicheren Land lebe, aber wie ist es im Dickicht des Jordans? wo vielleicht Raubtiere drin sind, die mich anfallen können. Im sicheren Land, da lässt sich's gut leben. Aber was ist am Jordan oder in gefährlichen Gegenden? Wenn man sich diesen Vers anguckt, was davor steht, dann stellt man fest, Jeremia 12, Vers 1, dass Jeremia sich bei Gott beklagt, weil er Gottes Verhalten nicht verstehen kann. Da sagt Jeremia zu Gott: Herr, du behältst Recht, wenn ich mit dir streite. Also er weiß, gegen Gott hat er keine Schnitte. Aber, und doch möchte ich mit dir über dein Walten reden. Also er hat einfach Gesprächsbedarf und traut sich, obwohl er weiß, Gott hat immer Recht, trotzdem Gott seine Sache zu sagen. Und dann sagt er: Warum geht es den Gottlosen so gut und leben sie so sorglos dahin, obwohl sie treulos handeln? Jeremia versteht Gott überhaupt nicht. Ich überspringe jetzt ein paar Verse, weil die gar nicht so entscheidend jetzt sind. Und dann erhält Jeremia von Gott diese Antwort, die wir da in Vers 5 lesen. Mit Fußgängern läufst du, bist unterwegs und dir geht schon die Puste aus und eigentlich solltest du mit Pferden um die Wette laufen können. Und im friedlichen Land, nur da fühlst du dich irgendwie aufgehoben und sobald es schwierig wird, kriegst du Angst und weichst aus. Es ist wichtig zu wissen, dass der Jeremia damals in extrem stürmischen Zeiten gelebt hat. Das, was wir vorhin in Jakobus 5 wahrgenommen haben, man könnte sagen, so ein Gericht Gottes ist damals ergangen über das Volk Israel, beziehungsweise über den Rest Juda. Das Nordreich war ja schon verschleppt worden. Das waren extrem tiefgreifende politische Umwälzungen. Eine Großmacht, die grausam war, die war gerade am Gehen und dann kam die nächste, noch grausame oder ähnlich grausame Großmacht. Ja. Und am Ende der Tätigkeit von Jeremia war so viel Schreckliches passiert in seiner Zeit, dass Jerusalem, die Hauptstadt, ausradiert war, dem Erdboden gleichgemacht, die war nicht mehr da. Und ein Großteil der Bevölkerung war in die Verbannung geführt worden. Und mit seiner Antwort an Jeremia macht Gott deutlich, dass er das Klagen von Jeremia, das, was Jeremia beschäftigt, so nicht so ganz für angemessen hält, angesichts der Situation, um die es eigentlich geht. Da wird für mich deutlich der Unterschied zwischen göttlicher und menschlicher Perspektive. Wir Menschen sehen, dass vor Augen ist, das, was uns beschäftigt, aber Gott erkennt die ganzen großen Zusammenhänge. Wir sind in unserem Klein-Klein unterwegs und unser Klein-Klein, das ist für uns ganz, ganz groß. Und bei Gott, da gibt es ganz andere Kategorien. Da geht es um viel, viel mehr. Also ich finde mich da eigentlich in diesem Bibelwort voll angesprochen, was Gott dem Jeremia gesagt hat, da vor über 2500 Jahren, beschreibt eigentlich so mein Leben. Wo ich so jammer, wo ich so meine Probleme mit habe, da habe ich einen Eindruck, dass Gott mir sagt: Ey Tobias, du ermüdest ja schon, wenn du mit Fußgängern unterwegs bist und eigentlich habe ich was mit dir vor, wo es um wesentlich mehr geht. Wenn ich das auf unsere Gesellschaft übertrage, was Gott da dem Jeremia sagt, dann heißt das doch eigentlich: Wir leben in einer Wohlstandswelt, wir jammern und wir stöhnen, obwohl wir so viel Annehmlichkeiten und Sicherheiten haben. Und gleichzeitig gibt es auf der Welt so viel himmelschreiendes Unrecht. Das ist das eine, das ist das Bibelwort von letztem Sonntag. Und das andere ist, das wissen wir ja vom Neuen Testament her, so viele Menschen sterben auf dieser Welt, ohne dass sie Jesus begegnet sind und mit Gott versöhnt wurden. Das sind Themen, die von der Bibel her ganz klar Gott beschäftigen. Ich will sagen, die brennen ihm nicht nur unter den Nägeln, sondern die haben ihn vor 2000 Jahren hier Mensch werden lassen, hineinkommen lassen in unsere Wirklichkeit. Die haben Jesus sterben lassen am Kreuz. Wenn Gott uns dieses Wort aus Jeremia 12, Vers 5 aussucht, dann klingt es in meinen Ohren so, dass er uns sagen will: Ihr Lieben, Ihr Lieben hier in Hemsbach, in der EFG, ihr seid noch nicht wirklich in Optimalform. Da braucht es noch wesentlich mehr. Und da geht auch noch wesentlich mehr. Jeremia 12, Vers 5, man könnte mal so sagen, vielleicht eine Art Zustandsbeschreibung. Wie ist unser Zustand? Machen wir weiter. Die zweite Bibelstelle, Apostelgeschichte 3, Vers 16. Wenn es vorher die Zustandsbeschreibung war, wird darin die Aufgabe erkennbar, die Gott für uns hat. Die Bibelstelle, was da beschrieben ist, das ist passiert nach der Auferstehung und nach Pfingsten. Da ist durch die Jünger von Jesus ein Mann, der gelähmt war, wieder zum Laufen gekommen. Der hat am Tempel gesessen und gebettelt, wollte eigentlich Geld von denen, die konnten ihm kein Geld geben, denn das Unterwegssein mit Jesus hat sie nicht materiell reich gemacht, aber sie konnten ihm was anderes geben, nämlich, dass Gott in ihnen mächtig wirken konnte und diesen gelähmten Mann geheilt hat. Und als die Leute dann fassungslos sind, was da passiert ist, da erklärt dann der Apostel Petrus den Leuten, die da im Tempel sind, Apostelgeschichte 3, Vers 16, durch den Glauben an seinen Namen, also an den Namen Jesus, hat sein Name, also der Name von Jesus, also Jesus selber ist damit gemeint, diesen, den ihr seht und kennt, also den Gelähmten, hat ihn stark gemacht. Das heißt, seinen von Kindheit an gelähmten Muskeln wieder Kraft gegeben, dass er stehen konnte und laufen konnte. Und der durch ihn, Jesus, bewirkte Glaube hat ihm, dem Gelähmten, diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen, also die ihr jetzt alle wahrgenommen habt. Petrus ist es ganz wichtig, die Zuhörer und die das Ganze miterlebt haben, darauf hinzuweisen, das haben nicht wir bewirkt mit unserer Kraft, mit unserer Frömmigkeit, mit unserem tolle Christensein, sonst hat Jesus bewirkt, der sein Leben gegeben hat für Sünder und das sind wir auch, aber wir sind erlöst und sind gebraucht von ihm. Was hier deutlich wird für mich in dieser Textstelle, Apostelgeschichte 3, Vers 16, ist, Jesus macht es möglich, was dieser Mann, dieser Bettler so dringend braucht. Dass er mit Gott in einen guten Kontakt kommt, dass er Hoffnung kriegt und dass sich in seinem Leben was verändert. Gott macht dabei das sogar möglich, was uns Menschen unmöglich ist. Indem er wirklich eine körperliche Heilung durchführt, die wir ärztlich gar nicht hinkriegen könnten, auch heute wahrscheinlich nicht. Und der Hammer ist, dass Gott schwache, unvollkommene Menschen wie den Petrus und den Johannes gebraucht, um sein Werk durch sie zu tun. Jesus in ihnen war der, der gehandelt hat. Und Jesus war in ihnen, weil sie sich eingelassen hatten auf seine Berufung und mit ihm dann 3 Jahre unterwegs waren, in der Zeit ausgebildet wurden, gesehen haben, was möglich ist, wenn Menschen sich für den Geist Gottes öffnen. Und nur das hat sie in die Lage versetzt, dann so ein wichtiges Werkzeug für diesen Mann zu sein. Und das Ergebnis finden wir dann in Apostelgeschichte 4, Vers 4, das noch weit über diesen Mann hinausgeht, dass nämlich viele, die das mitgekriegt haben, zum Glauben an Jesus gefunden haben. Und wenn man das jetzt so beide, die beiden Bibelstellen, Jeremia 12, Vers 5, als eine Art Zustandsbeschreibung und die Apostelgeschichte 3, Vers 16, als die Auftragsbeschreibung, die Aufgabenbeschreibung, wozu sind wir Christen in dieser Welt, nimmt, dann stellt sich die Frage, warum erleben wir Christen das so wenig, was die damals erlebt haben? Warum haben wir Christen, wir Nachfolger Jesu, so wenig Vollmacht und bewirken so wenig in unserer heutigen Zeit? Ihr erratet es wahrscheinlich schon, die Antwort könnte in der dritten Bibelstelle liegen, die letzten Montag, ja, als Stellenangabe jemand im Kopf kam. Matthäus 4, die Verse 10 bis 11. Die Situation war die, Jesus war in der Wüste, Heiliger Geist hatte ihn in die Wüste geführt, er hat dort 40 Tage gefastet Und der Teufel, der Satan, hat seine Chance genutzt, Jesus zu Fall zu bringen. Dreimal. Und die dritte Versuchung, die dritte Attacke auf Jesus war dann, dass Satan Jesus alle Königreiche dieser Welt gezeigt hat und ihre Herrlichkeit. So heißt es da. Alle Königreiche dieser Welt und ihre Herrlichkeit. Was heißt es? Wir haben ja heute wenig Königreiche auf der Welt und trotzdem gilt das, was da steht, genauso in unserer heutigen Zeit. Was damit gemeint ist, ist alles, was Macht hat und uns mit dieser Macht beeindruckt. Was Anziehungskraft hat, was uns fasziniert, was eigentlich toll ist, toll scheint, aber letztlich losgelöst ist von Gott. Was ihm geraubt wurde, wo wir uns es aneignen, ohne in Übereinstimmung mit seinem Willen zu sein. Also wenn ich auf eine verführerische Frau reinfalle, die mir der Satan anbietet und sagt, Tobias, geh doch mit ihr fremd, und der Teufel versucht noch irgendwie Randbedingungen zu schaffen, dass ich mich sogar richtig dabei fühle und meine, ja, zur Freiheit hat mich Christus doch befreit, ja, so, und ich tue doch viel für den Herrn, also darf ich mir das jetzt auch gönnen. Dann würden mich die Königreiche dieser Welt und ihre Herrlichkeit in ihren Bann ziehen und ich würde der Versuchung erliegen. Ihr könnt es jetzt noch mit weiteren Beispielen füllen. Alles, wo wir letztlich gegen den Willen Gottes das tun, also praktisch das genießen und uns nehmen, was Gott in die Welt reingelegt hat, dann versündigen wir uns, dann passiert genau das, dass wir nicht dem Gott und Herrn dieser Welt die Ehre machen, so wie Jesus es gemacht hat. Er hat auf Gott gehört und hat das getan, was er ihn hat tun sehen. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir es losgelöst von Gott tun, dann sind wir im Einflussbereich des Königs dieser Welt, des Gottes dieser Welt, wie er im 2. Korinther 4, Vers 4 genannt wird, der Teufel, wo er uns umgarnt, uns verführt, mit schönen Argumenten kommt, warum alles das, was wir so leben, richtig sein soll. Auch wenn Gott es eigentlich anders sieht. Nur wir haben vielleicht Gott nicht gefragt oder das, was er gesagt hat, beiseite geschoben. Satan bietet es Jesus an, sagt, ich will dir diese ganzen Königreiche dieser Welt, diese ganzen Einflussmöglichkeiten, die der Satan hat nach seit dem Sündenfall auf diese Welt. Satan ist bereit, die Jesus zu überlassen. Dem Satan geht es gar nicht um uns Menschen. Dem geht es nur darum, Gott zu verletzen. Wir sind ihm eigentlich total egal. Das sieht man an dieser Stelle. Soll dann ruhig Jesus die Herrschaft haben über das, was hier auf der Erde los ist. Aber Satan hat dann nämlich Gott besiegt. Weil sein Sohn Jesus nämlich dann weich geworden ist und den Versuchungen Satans erlegen ist. Und Satan, der möchte gerne wie Gott sein, hat aber nicht das Zeug dazu. Denn er ist ein Egoist und Gott ist einer, der sich verschenkt. Und der Teufel ist ein Wesen, das höchste Wesen, das es gibt, das das nicht versteht. Und es immer noch meint, hier in dieser Welt was erreichen zu können. Und das ist genau das Problem, an dem Jeremia auch geknabbert hat. In Jeremia 12, Vers 1. Dass er nicht versteht, warum die Gottlosen so gesegnet sind. Die, die nicht tun, was für Gott wichtig ist. Weil der Fürst dieser Welt, die natürlich nicht angreift, die lässt er ihr Zeug machen. Die sollen sich ruhig die Segnungen Gottes nehmen über Ausbeutung, über Ungerechtigkeit. Die sollen ruhig mit Lügen Erfolg haben. Das gefällt dem Teufel. Und wir gucken auf sie, ah, die sind so erfolgreich. Ah, soll ich nicht auch lügen, damit ich Erfolg haben kann? Das sind die ganzen Fallen, in die uns der Teufel reinführen will. Und Jesus stellt hier eindeutig klar, was wirklich zählt. Worum es im Letzten geht für uns Menschen mit unserer Existenz. Nämlich wir sind dazu geschaffen, wir sind dazu in dieser Welt, Gott die Ehre zu geben. Gott allein gebührt alle Ehre. Und Gott soll bekommen, was ihm zusteht. Denn wenn er die Ehre hat, dann geht es uns allen gut, weil er ein Gott ist, der sich verschenkt. Wenn wir versuchen, Ehre für uns zu haben, kommt sofort eine Schieflage rein, kommt Konkurrenz rein, Abwertung und alles. Jesus sagt, alle Ehre gebührt Gott und Gott soll bekommen, was ihm zusteht. Und Jesus lebt es uns vor, auch wenn es Entbehrungen mit sich bringt. Jesus wird vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, nicht vom Satan. Gott selber führt ihn in die Wüste, in die Entbehrungen. Und Jesus folgt seinem Vater im Himmel und tut es, was sein Vater von ihm möchte. Und es ist die Frage, wie es da bei uns aussieht. Ob wir bereit sind, tatsächlich Gott als den Gott anzuerkennen, zu ehren, der er wirklich ist. Und dass wir sagen, wir wollen alle, dass ihm alle Ehre gebührt. Auch wenn es für uns schwierige Probleme mit sich bringt, weil Gott uns Wege führt, die uns nicht angenehm sind. Der Fürst dieser Welt, der verwöhnt uns fürstlich, wenn wir auf ihn reinfallen. Dann geht es uns kurzfristig gut. Aber auf lange Sicht wird es ganz, ganz schwierig. Weil alles, was wir nicht von Gott erhalten, sondern von dem anderen, uns in die Unfreiheit und in die Unterdrückung führt. Aber, und das ist das Schöne, was in Vers 11 steht, nachdem Jesus die Prüfung, die Gott für ihn hatte, geschafft hat, wurde er entschädigt für all die Entbehrungen, die er in der Wüste auf sich nehmen musste. Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Und ich glaube nicht nur, dass sie ihn mit Essen versorgt haben, sondern ich glaube, sie haben ihn in den Arm genommen von ihrem vom himmlischen Vater und haben ihm gesagt, ey, hast du gut gemacht, ich bin stolz auf dich. Drei Bibelstellen, nicht von Menschen ausgesucht, sondern als Stellenangabe am Montag beim Beten, beim auf Gott hören, plötzlich im Kopf gewesen. Es ist anspruchsvoll, was wir da lesen. Aber wenn ich die Bibel so insgesamt anschaue, ist es genau das, worum es geht. Die Zustandsbeschreibung, denke ich, trifft auf die Christenheit in Deutschland gut zu. Wenig geistliche Substanz, viel Menschliches. Unsere Aufgabe, Apostelgeschichte 3,16, es sollen Menschen zu Jesus gebracht werden, damit sie ihn als den Auferstandenen erleben können. Und dann in Matthäus 4, Vers 10 und 11, der Weg, wie die Kluft geschlossen werden kann, wie sie überbrückt werden kann zwischen Ideal und Wirklichkeit. Meine Frage an dich, an euch, an uns: Könnt ihr darin auch das Reden Gottes erkennen? Ich bin sehr gespannt auf eure Rückmeldung. Amen. Wir haben jetzt eine Zeit der Stille vorgesehen. Ihr könnt die Zeit nutzen, eine Bitte an Gott zu richten. Zum Beispiel die Bitte, zeig mir mein Herz, überführ mich. Zeig mir, wie es wirklich in mir aussieht. Ihr könnt die Zeit der Stille nutzen zur Buße. Da, wo ihr gemerkt habt, da ist eine falsche Ausrichtung in eurem Leben. Dass ihr mehr an den Dingen dieser Welt hängt als an Gott, dann könnt ihr euch abwenden von dem Verkehrten und Gott um Vergebung und Erneuerung bitten. Und ihr könnt auch eine Entscheidung treffen in dieser Zeit der Stille. nämlich zu Gott sagen, und das habe ich auf eine Folie geschrieben, dann könnt ihr euch das nochmal durchlesen. Gott, nur du sollst mein Gott sein. Ich will dein Trainingsprogramm annehmen und mir von dir beibringen lassen, worauf es wirklich ankommt. Ich will dir zur Verfügung stehen mit allem, was ich bin und habe. Ich will dir vertrauen, dass ich bei dir nicht verlieren werde, wenn du meine absolute Nummer eins bist. Es liegen auch Zettel aus in den Stühlen vor euch. Das, was euch wichtig geworden ist oder was euch noch wichtig wird in der Zeit der Stille oder auch im weiteren Verlauf des Gottesdienstes, schreibt es auf, haltet es fest. Es könnte der Moment Gottes sein, wo er euch anspricht, den solltet ihr dann nicht an euch vorübergehen lassen. Nochmals Amen.